Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Ricci und freue mich wieder eine Folge vom QS-Tag 2023 aus Frankfurt mitzuhaben. Heute meine Gesprächspartner Marc Hauer und Tobias Kraft, die sich mit der Frage beschäftigen, wie bewertet man eigentlich, ob eine KI fair agiert oder nicht? Und was heißt eigentlich fair? Spannende Fragen, der wir in dem Gespräch auf den Grund gegangen sind. Was der Kontext und die Stakeholder damit zu tun haben, das hört ihr in dieser Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, du Spaß dran hast, ihn zu hören, der für dich neue Inspiration und Gedanken bereithält und du das eine oder andere lernst, dann freue ich mich natürlich gerne über eine positive Bewertung auf den üblichen Podcast-Plattformen und über Feedback an podcast@software-testing.fm. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo. Hi, schön da zu sein.
Ja, freue mich. Wir sind ja hier im QS-Tag 2023 in Frankfurt. Ihr habt euren Vortrag schon gehalten und ich habe ja vorweg, gucke mir mal die Speakerliste an und lese mal so die Abstracts durch und da tauchten so zwei Triggerworte bei mir auf, als ich das gelesen habe. KI, das ist natürlich gerade ein ganz großes Thema, was überall diskutiert wird. Aber dann stand bei euch auch noch faire KI dabei. Und dann haben wir gedacht, oh, das ist ja spannend, darüber müssen wir uns mal unterhalten, weil das natürlich aus Testsicht auch ja, vielleicht ein Qualitätsmerkmal ist oder wie auch immer. Mhm. Ne? Ja, und deswegen, ich gebe die Frage gleich mal an euch. Faire KI, was heißt denn das?
Ja, das ist ein super spannendes Thema, weil wir als Informatik immer so drauf getrimmt sind, gib uns ein Maß und wir vermessen die Welt. Das heißt, wir können Software in vielen Bereichen irgendwie gut machen. Wir haben jahrelange Erfahrung darin, aus den unterschiedlichen Domänen herauszuarbeiten, wann sie ein Produkt akzeptieren. Ne? Wir haben Requirements Engineering bis hin zum Testen, haben wir dann herausgefunden, was wir machen. Und bei künstlicher Intelligenz ist es jetzt auf einmal so, dass die Folgen noch einmal weitreichender sind. Klar, wir wissen, Softwaretechnik, sozioinformatisches System, Technik ist in den sozialen Prozess integriert. Wir haben da Wechselwirkungen, das kennen wir alle aus den letzten Jahren. Aber künstliche Intelligenz ist so verbreitet und wird in so vielen Domänen eingesetzt, dass wir das Gefühl haben, dass auf einmal auch so Anforderungen auf uns zukommen, oder wir Anforderungen anstoßen, über die sich vorher noch gar nicht nachgedacht wurde. Mhm. Das heißt beispielsweise das Thema Fairness im HR-Bereich. Mhm. Wir haben vorher den Personalerinnen und Personalern aufgrund von anderen Eigenschaften nicht genau auf die Finger geschaut, wie sie entschieden haben. War auch nicht notwendig. Sie treffen ja vielleicht nur für so 10, 20 Entscheidungen in ihrem Lebens-, in monatlichen Arbeit, die Entscheidung, ob sie ins Berufliche einsteigen oder nicht. Wenn wir das Ganze jetzt auf eine KI hochsetzen und dann auf einmal einen Skalierungseffekt haben, dann müssen wir darüber nachdenken, was bedeutet hier an der Stelle für uns Fairness? Und wenn wir das uns Informatikern vorwerfen, dann sind wir top ausgebildet in den Informatikthemen, 5 bis 7 Jahre Studium hinter uns gehabt, diese Themen schön aufgearbeitet, jetzt noch KI gelernt oder auch schon im Studium mitgemacht. Und wir sollen jetzt auf einmal für die Gesellschaft den Begriff Fairness operationalisieren. Und das war eine Herausforderung, an der wir gemeinsam mit Marc Hauer in vielen Projekten jetzt schon coole Ideen hatten, glauben wir.
Ich glaube, es ist ja total schwierig, wenn ich darüber überlege, was heißt denn eigentlich fair? Ich glaube, das ist ja schon, das fängt ja schon damit irgendwo an. Ne?
Da schlagen sich Philosophen schon seit Jahrhunderten die Köpfe darüber ein. Das ist in der Informatik nicht großartig anders. Relativ gängig ist die Vorstellung, dass Fairness eine Operationalisierung von Nicht-Diskriminierung ist. Also je fairer es etwas ist, desto weniger wird diskriminiert. Gibt es typisch informatikermäßig auch ganz viele Maße, die das dann zum Ausdruck bringen sollen. Wenn man zum Beispiel sagt, wir haben hier ein Qualitätsmaß, die Accuracy ist, lässt sich bemessen, ganz normal berechnen. Und wir sagen jetzt, die Accuracy soll für Männer genauso hoch sein wie für Frauen oder darf maximal um einen gewissen Schwellenwert differenziert, also unterschiedlich sein. Und das ist dann unser Fairness-Maß. Das ist fair, wenn dieser Schwellenwert unterschritten wird. Mhm. Jetzt kann man aber sagen, Accuracy ist jetzt vielleicht gar nicht das Wichtigste. Vielleicht interessiert mich jetzt nur eine möglichst niedrige False-Negative-Rate oder eine False-Positive-Rate oder. Gibt ganz, ganz viele Qualitätsmaße. Und die gängigste Vorstellung der Informatik ist, Fairness drückt man damit aus, indem man sagt, die Qualität des Systems ist für zwei sensitive Gruppen nicht wesentlich ungleich. Mhm. Das ist ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was man alles unter Fairness verstehen kann. Mhm. Und das wird sehr viel zu Problemen. Also nicht nur dieses klassische Verständnis, Nichtdiskriminierung, da gibt es schon 1000 Interpretationsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Gestaltung, sondern auch noch, was Fairness darüber hinaus alles bedeuten kann. Mhm. Und was wir heute vorgestellt haben, ist ein Ansatz, dem besser auf den Grund zu gehen, mit den Betroffenen, mit den Anwendern darüber zu sprechen, was wollt ihr überhaupt, um das als fair anzuerkennen, was ist für euch wichtig und das dann schrittweise runterzubrechen in testbare Anforderungen.
Spannend. Und wie nähert ihr euch dann dem Thema? Also wie geht ihr daran?
Wir haben dazu eine Methodik aus dem Safety Engineering umgemünzt oder übertragen auf den Fairness-Bereich oder generell auf extrafunktionale Anforderungen, der sich Assurance Case Framework nennt. Mhm. Dabei geht es darum, dass man eine Hauptbehauptung hat, die erstmal relativ abstrakt ist. Im Safety Engineering ist es, mein System ist sicher. Und bei uns wäre das zum Beispiel, unser System ist fair. Mhm. Und dann kommt darunter eine Argumentationsebene, wo man sagt, okay, was muss jetzt alles erfüllt sein, damit diese Hauptbehauptung gilt? Welche Teilbehauptungen gibt es? Wie jetzt zum Beispiel, ich habe eine Übersicht, ich kenne alle relevanten Fairnessmaße oder Fairnessmaße dienen dazu, alle relevanten Perspektiven von Fairness abzubilden. Oder die Fairnessmaße, die ich berechnet habe, erfüllen gewisse Schwellenwerte und so weiter. Mhm. Dazu kann man noch Hintergrundinformationen packen und Annahmen, wie zum Beispiel, dass man als Annahme sagt, okay, wir haben jetzt einfach nur Fairnessmaße, gibt gar nichts anderes. Das nehmen wir jetzt einfach mal so an und arbeiten damit. Und das kann man dann von da aus weiter runterbrechen, weitere Teilbehauptungen, bis irgendwann die Teilbehauptungen so klein sind, dass man die belegen kann mit was. Mhm. Zum Beispiel mit Referenzen auf wissenschaftliche Veröffentlichungen oder Testergebnisse, Testprozesse. Mhm. Und dadurch, dass man dann so eine strukturierte Argumentation hat, kann man sich selbst viel besser reflektieren, dass man eine möglichst vollständige Argumentation hat. Man kann es aber auch besser argumentieren und man kann es besser anfechten lassen. Dass dann zum Beispiel jetzt ein Gutachter kommt und sagt, okay, diese Annahme hier, dass man gar keine andere Möglichkeit hat, als mit Fairnessmaßen zu kommen, das ist ganz schön gewagt. Das hätte ich jetzt schon noch mal gerne tiefer. Mhm. Dann kann man sich überlegen, gut, machen wir daraus eine eigene Annahme und erklären die. Oder einen eigenen Assurance Case. Oder stellen halt einfach fest, vielleicht ist es gar nicht so. Mhm. Müssen wir noch mal dran.
Okay. Hast du da vielleicht auch noch ein Beispiel, dass wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, wie zum Beispiel so eine Kette aussieht oder so eine Hierarchie?
Wir sind tatsächlich, soweit wir wissen, die einzigen, die das mal in der Praxis erprobt haben, außerhalb der Safety-Bubble. Mhm. Letztes Jahr haben wir die Gelegenheit bekommen, das zusammen mit einem, im Rahmen eines Industrieprojektes zu erproben, zusammen mit Rotable, Winnovation und Rania Vassir. Das sind, Rotable Industries hat einen Medical Rotation Planner entworfen. Das bedeutet, Medizinstudenten müssen in verschiedenen Krankenhäusern, in verschiedenen Abteilungen für gewisse Dauern quasi in die Lehre gehen, sage ich jetzt mal. Und die haben ein Tool entworfen, das die Verwaltung dieser Pläne verbessert. Und jetzt soll noch eine KI-Komponente drauf, die diese Pläne sogar erstellt. Mhm. Und klar, da kommen viele Aspekte rein. Also wir haben die Stakeholder befragt. Und da kam raus, dass nicht nur Nichtdiskriminierung wichtig ist, sondern auch Transparenz, Autonomie, geringe Wartezeiten zwischen den einzelnen Abteilungen. Für manche ist es wichtig, möglichst wenig umziehen zu müssen. Mhm. Genau, und das haben wir dann eben daran verpackt, haben wir jeder dieser Einzelanforderungen quasi einen Subclaim, eine Teilbehauptung daraus gemacht. Alles unter der Hauptbehauptung, unser System ist fair. Mhm. Und dann haben wir für jede dieser Teilbehauptung eben darunter ermittelt, dann auch teilweise im Gespräch, was muss gegeben sein, damit die Behauptung erfüllt ist, dass es transparent ist oder dass ich Kontrolle über meinen Plan habe. Klar, dazu gehören ja Dinge, ich kann ihn einsehen, ich habe ein bisschen eine Vorstellung, wie der Gesamtplan aussieht, so ein bisschen KPIs, durchschnittliche Wartezeiten zum Beispiel. Ich habe die Möglichkeit, meinen Plan anzufechten, da Kritik dran zu äußern, etc. pp. Mhm. Und so haben wir das dann runtergebrochen, bis dann die Beweise entweder waren, das ist eine Funktionalität, die die Software hat, das war dann quasi der Beweis, ich kann das einsehen, oder Testergebnisse, dass dann Dinge getestet werden und die Ergebnisse auch einsehbar sind. Teilweise war der Beweis auch, dass bestimmte Prozesse gegeben sind, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem Planer, der am Ende sagt, dieser Plan wird es oder nicht, dass ich mit dem sprechen kann, dass Kontaktmöglichkeiten gegeben sind. So sah das dann am Ende aus. Mhm.
Und das habt ihr dann quasi auch, also habt ihr quasi diesen Baum euch aufgebaut oder diese Hierarchie und dann gegen die KI geprüft, auch ob sie das ja natürlich auch erfüllt, ne? Oder?
Das war eine im Prozessentwicklung, also ging diese KI-Erweiterung, die war gerade in der Entwicklung und da Stakeholder-Akzeptanz ist das Wichtigste bei so einem Produkt. Mhm. Deswegen wollen die während dem Prozess das fairnessmäßig absichern und haben das quasi dann entwicklungsbegleitend gemacht. Mhm. Als wir das veröffentlicht haben, das war vor circa 9 Monaten, war der Stand am Ende des Assurance Cases so, dass in etwa die Hälfte der Beweise noch nicht erbracht werden konnten, weil die Software einfach noch nicht so weit war.
Ja.
Und circa ein Viertel von den Beweisen, die erbracht werden sollten, waren nicht mal im Projektplan drin, im Entwicklungsplan. Also da haben wir ganz viele neue Anforderungen und Funktionalitäten identifiziert, die sie jetzt mit aufgenommen haben in den Entwicklungsplan.
Ja. Und was war denn auch so, also für die Dinge, die erfüllt waren, hat die KI das... Konnte man das beweisen oder gab es auch einige, wo einfach gesagt wird, okay, na, das können wir noch nicht, da muss man noch eine Iteration drauflegen oder weiterentwickeln?
Da waren wir, also soweit war das Produkt einfach noch bei weitem nicht. Da ging es mehr um funktionalere Dinge wie, ich kann einen Plan entwerfen, also es ist ein, in Anführungsstrichen, nicht deterministischer Prozess. Ich entwerfe einen Plan mit festen Rahmenbedingungen und 2 Sekunden später entwerfe ich nochmal einen und die sehen dann komplett unterschiedlich aus trotzdem. Und da in diesem Prozess haben wir die Anforderung identifiziert, dass das quasi parallel passieren können muss, dass man die Pläne direkt miteinander vergleichen kann und direkt sehen kann, der ist besser als der andere an folgenden Stellen. Das haben wir dann darüber identifiziert quasi und wurde dann, glaube ich, sogar ziemlich zeitnah umgesetzt.
Ja, okay, verstehe. Wenn ich mir das anschaue, ist natürlich diese Ausarbeitung dieser Annahmen und diese Hierarchien aufbauen. Ihr habt ja da mit den Stakeholdern gesprochen, ne? Das ist aber ja immer dann trotzdem, vielleicht einfach nur für mich zum Verständnis, das ist ja trotzdem eine subjektive Sicht auf Fairness. Ne? Also das hat ja kein objektives Maß, weil wenn die Stakeholder sagen, das sind die Annahmen, die wir haben wollen, und jemand anderer könnte sagen, nee, das ist total diskriminierend. Ne? Also,
das ist richtig.
Ja,
das ist ein systeminhärentes Problem. Gehen wir mal ganz raus. Wenn man sich die Fairness-Debatte rund um künstliche Intelligenz anschaut, wurde in einem ganz spannenden Papier von Kleinberg festgestellt, dass, was wir so objektiv Fairness nennen, sich teilweise widerspricht. Also an einem ganz einfachen Beispiel, wir können davon ausgehen, dass wir Ressourcen fair verteilen, wenn wir allen Personen die gleiche Menge Ressource zur Verfügung stellen. Das machen wir mit Kindergeld. Sobald das Kind auf der Welt ist, kriegt es monatlich ein Budget, um in die Erziehung und die Weiterbildung das Ganze zu stecken. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch bei der Vergabe von Ressourcen sowas wie im Sozialhilfebereich, wo wir sagen, nach Vergabe der Ressourcen möchten wir so ein Mindestmaß für alle erreicht haben. Das sind beides Themen, die ich intuitiv als fair bezeichnen würde, die sich aber inhärent widersprechen. Und Kleinberg hat das für 3 sehr klare Operationalisierungen dieser, also Maße für Fairness gezeigt, dass sie sich widersprechen. Wenn ich das eine optimiere, laufe ich komplett gegen das andere. Und deswegen müssen wir in der Informatik diese Aufgabe zu entscheiden, was wirklich fair ist, an die Stakeholder, an die Domain-Experten weitergeben. Und da ist das Framework genau die Schnittstelle, weil wir können alle diese Maße ihnen berechnen. Und wenn wir in einer Welt leben, in der uns der Stakeholder, der Entwickler, nicht der Entwickler, sondern der Kunde sagt, baue mir ein faires System, dann teste ich eben alle meine Fairness-Maße durch am Ende und finde bestimmt eins, was einen hohen Wert hat. Wir dürfen es also nicht den Informatikern überlassen. Und dieses Assurance-Framework hilft einfach genau dabei, den Weg zu finden von, was will man eigentlich zu übersetzen in etwas, was wir in der Informatik testen und auch an der Stelle belegen können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bereiche, wie Marc eben schon gesagt hat, wo die Antwort nicht ist, irgendwie testet irgendwas, sondern wir haben nach State of the Art gearbeitet. Und das ist unglaublich wichtig, weil wenn diese Diskriminierungsvorwürfe oder andere Probleme auftauchen, dann ist es ganz wichtig, dass wir als Entwickler oder auch als entsprechende Nutzenden von diesem System eine Argumentationsgrundlage haben. Wir haben nach State of the Art, nach bestem Wissen und Gewissen, nach diesem Prozess gearbeitet und haben versucht, das Thema jetzt beispielsweise Fairness und die daraus resultierende Nichtdiskriminierung zu vermeiden. Hier ist was aufgetreten. Jetzt finden wir gemeinsam den Fehler und verbessern das an der Stelle, weil wir natürlich im Moment eine unglaublich aufgeladene Debatte um KI haben. Was lesen wir in den Medien? Wir lesen nicht, was für Chancen die Technologie hat. Wir haben es heute in den Keynotes auch gehört und man liest es überall. Aber was nicht passiert ist, wo nutzen wir es? Wir sehen immer nur die Probleme. Hier gab es einen Diskriminierungsfall, hier hat die Person keine Sozialhilfe erhalten, hier wurde Geld zurückgefordert, hier wurden Männer oder Frauen diskriminiert und. Und die Vorwürfe sind so schlimm teilweise, dass wir da auch wirtschaftliche Einbußen haben, weil die mediale Aufmerksamkeit sich draufstürzt. Und da hilft das Ganze zu sagen, hier ist ein Vorfall, hier beschwert sich jemand und dann kann man mit einem Hinweis auf den strukturierten Prozess, die dokumentierte Variante des Insurance Cases und auch die ganzen Belege und Annahmen drumherum sagen, wir haben uns Mühe gegeben. Es ist ein komplexes Themenfeld, aber das haben wir hier und hier gemacht. Stand heute wissen wir nicht, wie wir es besser machen können. Mhm. Das kann einfach helfen, KI in Bereichen einzusetzen, wo diese Themen auf einmal auftauchen. Mhm. Weil natürlich gibt es auch Einsatzmöglichkeiten von KI, bei denen Fairness jetzt unter diese nicht funktionalen Anforderungen drumherum nicht so relevant sind. Wenn sie auf einem Fließband überprüft, ob eine Schraube nach Norm oder nach Größe entsprechend in Ordnung ist, ist das irrelevant. Aber wir möchten ja KI für die ganzen anderen spannenden Sachen einsetzen und müssen dann überlegen, wie wir sicherstellen, dass die Anforderungen, die wir als Gesellschaft haben, auch so übersetzt werden, dass wir als Informatiker dann, zweite Rolle von mir, herausfinden können, hier habe ich alles erfüllt, state of the art, ich komme zu einem System, was dem Kunden hilft und was auch am Ende fair oder entsprechend nicht diskriminierend ist.
Und lustigerweise führt das Ganze jetzt auch dazu, dadurch, dass man dann jetzt genauer hinguckt, ist das jetzt noch fair oder ist es jetzt diskriminierend durch den Einsatz von KI? Wie war es denn vorher?
Ja.
Und da fällt man auf, das war vorher nicht unbedingt besser. Nur sehen wir es jetzt. Wir sind uns jetzt dessen bewusst und können an Schrauben drehen, die wir verstehen, guten KIs, verstehen wieder so eine Sache, aber wir haben Möglichkeiten, das jetzt anzufechten besser.
Ich glaube, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an auch. Ne? Also, wenn man drauf schaut, wie es vorher war, vorher hat halt der Mensch quasi seinen Bias gehabt und mit seinen Denktunnel drauf geschaut. Und ich finde, das ist ja auch eine Diskussion, die man ja beim autonomen Fahren ja auch immer wieder hat. Ne? Also ich meine, jetzt wenn man auf die Autobahnen schaut, wie manche fahren und was passiert, ne, da Dings, aber wenn zum Beispiel das Auto das selbstständig in Unfall baut, na, dann ist es natürlich ganz schlimm. Ne? Und da ist natürlich auf einmal eine ganz andere Wertigkeit auch mit da. Ja. Also ich finde, das Thema Transparenz, das wird ja gerade in dem Bereich ja auch noch viel prägnanter auch werden. Und ich denke auch wahrscheinlich mehr eingefordert werden, auch von regulatorischer Seite. Habt ihr da so einen Ausblick auch, was da so kommt oder schon da ist? Weil das Thema muss ja auch bald quasi irgendwo, sagen wir, von einem Rahmen her auch gelöst werden.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es gelöst werden muss, aber wir sehen natürlich, dass wir uns auf nationaler und internationaler Ebene gerade die Rahmen bauen, wie wir mit so einer Technologie umgehen wollen. Worüber ich sehr froh bin, ist, dass wir gerade in Europa so einen risikobasierten Ansatz fahren. Das ist das, was im AI-Act jetzt kommen wird, dieser europäischen Verordnung zum Thema künstliche Intelligenz, ist, dass wir eben nicht sagen, wir regulieren alles gleich, sondern wir möchten genau diesen Weg schaffen zwischen einem menschenzentrierten Gedanken. Also wir möchten die auf die Werte achten, bei denen es kritisch ist. Wir möchten dorthin gucken, wo die KI über Menschenrechte entscheidet, über Grundsatzdebatten. Aber wir möchten entsprechend Freigaben verteilen für den Bereich, bei dem es im Industrie 4.0-Kontext eben diese Schraube bewertet. Weil da sollen wir schnell und agil arbeiten. Aber in Bereichen, wo wir dann eben einen Mehrwert und eine Problematik sehen, müssen wir genauer hinschauen. Und die europäische Regulierung schlägt das genau vor, dass wir eben bestimmte Risikoklassen haben. KI-Einsatz ist ja auch immer nie im rechtsfreien Raum. Wenn ich eine KI einsetze, um im Medizinsektor den Arzt oder die Ärztin zu unterstützen, dann gibt es da klare Regelkataloge, wie der Arzt zu handeln und die Ärztin zu handeln hat. Ja. Und wenn diese Aufgabe nun von einer KI unterstützt wird, ist es nicht verwunderlich, dass wir da auch genauer hinschauen wollen. Deswegen glaube ich, dass diese Risikobewertung gar nicht zu so einer Überregulierung führen wird, sondern nur die bestehenden Rechtskataster auf das Thema übersetzt, was wir jetzt haben, nämlich eine neue Methode, ein neues Werkzeug, was an der Stelle hilft.
Jetzt habt ihr ja mit eurem Framework oder mit eurem Modell ja auch ein Herangehen auch geschafft, wie man hier die Transparenz schaffen kann. Habt das ausprobiert und so. Wie kriegen wir denn das jetzt in die Masse? Also, dass das auch mehr verankert wird, mehr genutzt wird.
Man geht auf den Software-QS-Tag und stellt das Ganze vor.
Ja.
Nee, tatsächlich, wir haben inzwischen 2 wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu und auch ein Guidebook veröffentlicht, wo das Ganze etwas massenfreundlicher erklärt wird. Und wir reden mit den Leuten, bringen das da rein. Also jetzt bei der Normungsroadmap KI, ich glaube in der Version 2.0, haben wir das auch mit verankert als Ansatz, als Vorschlag, dass man das weiter verfolgen könnte, sollte vielleicht. In der Dienstback-Arbeitsgruppe zu Fairness von KI in Finanzdienstleistungen haben wir uns mehr oder weniger dafür entschieden, dass wir das jetzt auch mal probieren wollen, um so ein Template zu erstellen für Fairness-Aspekte bei Kreditvergabesystemen. Das Problem ist, dass es richtig schwierig ist, die richtigen Stakeholder an den Tisch zu bekommen, wenn man das im kleinen Rahmen versucht, also so jetzt in einer festen Projektgruppe, sage ich jetzt mal. Und umgekehrt, wenn man es jetzt quasi in die Welt rausgeht und sagt, probiert das doch alle mal, es sind noch ganz viele andere, die ihre Ideen gerne versucht hätten, mal von der Masse. Was wir tun, und ich glaube, viel mehr kann man nicht tun, ist halt damit an die Leute zu gehen, das überall vorzustellen und die Vorzüge zu zeigen und aufs Beste hoffen, dass sich was tut, dass es Leute versuchen und ihre Erfahrungen teilen.
Ja, ja. Also eure Publikation, eure Themen können wir ja auch verlinken in den Shownotes. Dann hat man natürlich hier auch nochmal den einen oder anderen, der jetzt merkt, ja, das Thema interessiert mich oder ist für uns wichtig, na, sich da auch weiter zu informieren. Was, wenn ihr jetzt mal so in die Glaskugel schaut, so was jetzt so alles kommt, ich meine, es ist natürlich eh schwierig, ne, weil alles so im Mantel ist, aber wie wird sich denn das Thema noch weiterentwickeln? Was glaubt ihr, was sind da so die nächsten Steps, die dann da kommen werden? Oder was sind auch eure Ideen, was ihr jetzt als nächstes damit macht?
Ja, auf der einen Seite gibt es ja viele Prognosen, dass das Thema KI langsam auch wieder abebbt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir Ende des Jahres den AI-Act haben, der dann 2 bis 3 Jahre noch in der Karenzzeit liegt, das heißt, da müssen sich dann die nationalen Ausgestaltungen darüber nachdenken, wie wir das übersetzen. Aber wie bei der Datenschutzgrundverordnung, wir haben so eine Wartefrist, um uns vorzubereiten. Mhm. Spätestens, wenn das Ding scharf geschaltet wird, wollen wieder alle das Thema genau und rechtlich durchsetzbar entsprechend auch überprüfen. Das heißt, ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, wo wir jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren dieses Thema mit der Community erproben. Und dann wäre, glaube ich, mein Traum, das irgendwie in so einem Open-Source-Gedanken zu etablieren. Weil ich glaube, davon, die gesamte Community der Informatikerinnen und Informatiker lebt davon, dass wir ganz viel teilen. Mhm. Dass wir Wissen, Fähigkeiten, aber auch Methoden herausbringen. Und da ist es halt bei dem Thema Insurance Cases ganz interessant. Natürlich kann ich den einen Fall, den ich in einem Firmenkontext erarbeitet habe, nicht 1:1 übersetzen. Aber man kann für bestimmte Bereiche, Einsatzgebiete mit bestimmten Fragestellungen schon gute Themen, gute Templates vorbereiten, die weiter genutzt werden können. Und wenn wir uns da überlegen, dass wir das in irgendeiner NGO, ob das jetzt die Gesellschaft für Informatik ist, als Verband der Informatikerinnen und Informatiker oder einer anderen, die sich in dem Themenfeld beschäftigt, wenn die sich dazu bereit erklären würde, das irgendwie so als Sammelpunkt zu sehen und alle arbeiten dazu, ob man es jetzt mit Förderung oder mit eigenen Projekten, mit eigenen Insurance Cases sein kann, können wir diese Methode erproben und dann auch einfach weiter nutzen. Ich glaube, da wir aus dem Safety-Bereich wissen, dass sie inhärent funktioniert und hilft, glaube ich, können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie auf jeden Fall die ein oder andere Rechtssicherheit an der Art schaffen kann und auch den sowohl Entwickelnden helfen kann, Verantwortung von ihren Schultern runterzubringen. Ja, weil bisher heißt es halt, du bist verantwortlich für dein Produkt. Und ich als Informatiker muss sagen, ich habe entwickeln gelernt, ich habe aber keine ethische Ausbildung, soziale Ausbildung oder das Domänenwissen in der Medizin und weiß gar nicht, was für Folgen das haben kann. Und die Firmen sitzen an der anderen Seite und sagen, ja, aber KI, schwierig, keine Ahnung. Ja. Da seid ihr doch die Experten für, diese Schnittstelle sauber zu machen. Ich glaube, das könnte man aufbauen.
Ja, das also klingt ja, ist also eine schöne Vision. Ne? Also ich finde, das gerade auch diesen Open-Source-Gedanken da, der ist ja da, schafft ja da auch wieder eine gewisse Fairness, ne? Dass jeder auch den Zugang hat dazu. Ne? Also
meine persönliche Traumvorstellung wäre, dass man so eine Art Common-Task-Framework, wie es auch zum Beispiel bei der Bildverarbeitung, Bilderkennung sich etabliert hat, auch da ansetzt, dass man sagt, liebe Community, hier ist ein Use-Case, einigermaßen oder ausreichend ausspezifiziert, baut uns mal einen Assurance-Case, teilt den, verbessert den untereinander und wir gucken mal nach 1-2 Jahren, wer den besten Assurance Case gebaut hat, wo die Community sagt, das ist es, das kann man nehmen. Und dann gibt es vielleicht noch ein Preisgeld dafür oder einfach Prestige. Ich meine, hat bei der Bilderkennung, glaube ich, auch ganz gut darüber funktioniert. Und dass man das dann nach und nach für Gruppen von KI-Systemen macht. Das wäre so meine persönliche Traumvorstellung. Ich glaube, das könnte funktionieren, aber es ist eine Vision, die, glaube ich, noch ein bisschen weit weg ist.
Ja, aber sukzessive dran hinarbeiten. Ne? Das ist super. Tobias, Marc, vielen Dank, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt und das Thema gebracht habt. Ich finde, das ist total wertvoll, weil es mal so einen anderen Blick auch noch auf KI gibt und was man da auch tun kann, damit sie gut nutzbar ist. Ich bin ja im Herzen Zukunftsoptimist. Ich glaube an eine schöne Zukunft. Ne? Und da braucht es ja solche Initiativen auch, gerade um KI auch wirklich gut das Potenzial heben zu können in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Monaten, was auch immer noch kommt. Ja. In dem Sinn, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen QS-Tag und bis bald.
Super, danke, dass ihr dabei seid.